In a world where trailers are better than the actual movie. In a world.
Ja, Manu, where... komm, lass mal gut sein. Lass uns den neuen Podcast zum Thema Trailer machen.
Okay.
Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Hallo Peter und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, der Urlaub war gut. Ihr habt ordentlich ein paar Sangria-Eimer weggeperlt hier auf Malotze, oder? Sag mal, wie war's?
Hi Manu. Wir haben uns tatsächlich nicht wie die typischen deutschen Touristen auf Mallorca aufgeführt. Wir hatten in unserer Nachbarschaft aber auch tatsächlich hauptsächlich Briten. Wir waren im Norden.
Weißt du, dass das jeder sagt? Jeder sagt, nee, wir waren nicht wie die Deutschen, waren gar nicht beim Ballermann.
Nee, waren wir tatsächlich.
Ja, ja, sagen alle, die nach Mallorca fliegen.
Wir hatten, also ich tatsächlich hatte mir gedacht, das einmal mir anzuschauen. Ich wollte sehen, ja, wie das da so abgeht, aber im Endeffekt haben wir es nicht gemacht. Wir haben ganz ruhig Tage am Strand, ein bisschen gehiked, ein bisschen Höhlen besichtigt und mal die Seele baumeln lassen.
Ja, und war schön gewesen.
Ja, war sehr schön. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Wurde natürlich hinten raus immer wärmer. Hab mir aber keinen so richtigen Sonnenbrand holen können. Das Coole war in unserer Stadt, die haben sich tatsächlich an die britischen Touristen angepasst, weil du hast wirklich in jedem Shop, in jedem Supermarkt, an jeder Ecke hast du Cider gekriegt. Und das zu verdammt guten Preisen.
Okay, ja, also entweder liegt es daran oder dass einfach Cider momentan wirklich einfach ziemlich beliebt ist. Das kann auch sein. Ja. Das, glaube ich, ist in der Popularität gestiegen.
Ja, ist auch gut.
Ja, das haben wir populär gemacht und meine englischen Freunde. Wir haben es nach Deutschland gebracht.
Dann sind wir euch zutiefst dankbar.
Ach Quatsch, nein. Ah ja, Peter, wir quatschen erstmal. Erstmal frage ich dich gleich wie immer, was du zuletzt geschaut hast. Und das kannst du mir dann ja erzählen. Und ja, danach reden wir ein bisschen über Trailer. Ein bisschen über die Geschichte und wie Trailer heutzutage so sind. Peter, was hast du denn zuletzt geschaut?
Filme, wie immer.
Geil, kommen wir zum Thema.
ich habe tatsächlich vor dem Urlaub noch schnell den Border nachgeholt. Den hattest du ja im letzten Podcast besprochen.
Schnell, hast du im Vorlauf, schnell Vorlauf geguckt?
Oder genau. Was? Nee, wir haben noch schnell die letzte Vorstellung, die im Rex-Kino lief, ergattert. Also ich weiß nicht, ob es die letzte war, aber der lief halt nur einmal die Woche.
In Bonn, musst du dazu sagen.
In Bonn, richtig. Stimmt, Rex gibt es auch in Köln, hast recht.
Ja.
Ich kann dich tatsächlich nur bestätigen, das war ein echt wunderschöner Film. Das war ein hervorragender, beeindruckender Genre-Mix. Du hast Horror-Elemente, du hast romantische Elemente, du hast so ein bisschen Nordic Noir, du hast sozialkritische Ansätze, das ist auch so ein bisschen dramödienhaft, Thriller, Folklore, alles drin. Es hat eine wunderschöne Erzählstruktur, geile Kameraeinstellung, eine absolut fantastische Maske.
Die Maske hat auch einen Oscar bekommen, meine ich.
Das wäre absolut verdient. Also man, unter der Maske erkennt man so ein bisschen noch die Schauspieler, aber grandios. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob die eventuell wirklich so einen Chromosomendefekt haben. Also
Also sie sieht auch komplett anders aus. Ja. Also wenn du die ohne Maske siehst, sie sieht ganz, ganz anders aus.
Ja. Aber der Film entfaltet so einen krassen Sog und mit fortlaufender Geschichte, sag ich mal, erfährt man halt auch einen wesentlich größeren Kontext. Und das Ganze entwickelt sich dann so zu einer wunderschönen Parabel auf Rassismus. Der Film war einfach nur schön und das Coole war halt, ich glaube, das hattest du auch erwähnt, dass er so trotzdem noch sehr hoffnungsvoll war, auch wenn das so ein, wie soll ich sagen, schwerwiegendes Thema ist, das er behandelt.
Ja, naja, genau, das sehe ich auch so. Ich habe halt noch so die, gar nicht mal so Rassismus als erstes, sondern mehr so Transmenschen. So eine Parabel auf Transmenschen habe ich eher darin gesehen.
Ja gut, aber kann man auch, jetzt, auf jeden Fall.
Ja,
der ist halt ist thematisch.
Alles nicht falsch.
Genau, der ist thematisch ja jetzt auch nicht limitiert, sag ich mal. Der behandelt ja schon sehr viel. Nee, sehr cooler Film, kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Aber du hast ja mit Sicherheit auch etwas geschaut, was wir noch nicht besprochen haben.
Ja, aufmerksame Instagram-Follower, die uns natürlich abonniert haben, haben mir gesehen, dass ich Die Monster Die mir geholt habe von Wicked Vision, einem richtig geilen Mediabook von Wicked Vision. Ja, ich bin Fan. Auf Deutsch heißt der Film Das Grauen auf Schloss Whitley von 1965 von Regisseur Daniel Haller. Ist eine britisch-US-amerikanische Produktion, so ein klassischer Horrorfilm, basiert auf einer Erzählung von H.P. Lovecraft.
Cool.
Und in den Hauptrollen vor allem erstmal Boris Karloff und Nick Adams. Nick Adams ist hier auch wirklich großartig. Er spielt ja so einen jungen Typen, der seine Verlobte ist es, glaube ich, in dem Schloss, im Haus ihrer Eltern, also in dem Schloss Whitley, besucht. Da ist halt der Vater, und der Vater ist halt Boris Karloff, wir erinnern uns, ne, der hat auch unter anderem die Mumie gespielt oder auch Frankensteins Monster. Ja. Und er, da merkt man relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da war irgendwas ist mit seiner Frau auch, also mit der Mutter von ihr, ist irgendwas nicht in Ordnung. Das liegt anscheinend an irgendwelchen komischen Experimenten, die der Vater ja im Keller mit, naja, irgendwie was treibt. Ne, da möchte ich nichts vorwegnehmen, obwohl gut, der Film ist auch schon, ne, etwas älter. Ja. Aber richtig schön atmosphärisch, so klassischer Grusel-Horror, der wirklich sehr schön inszeniert ist. Die Schauspieler natürlich alles noch so ein bisschen theater-esk, ist aber klar, ne? Wir sind da in der Mitte der 60er Jahre und das macht Laune. Also für Fans des klassischen Horrors, ne, lieber mal sowas gucken als so diesen modernen Jumpscare-Einheitsbrei. Auf jeden Fall mal auf die Klassiker zurückgreifen. Die Monster Die oder auch Das Grauen auf Schloss Whitley. Und zu bevorzugen natürlich in der Version von Wicked Vision. Nein, ich werde nicht bezahlt dafür. Ich habe Geld dafür ausgegeben und nicht bereut. Ist wieder pickepacke voll mit 1000 Extras und in einer supergeilen Qualität. Ist zum ersten Mal, glaube ich, auf HD in Deutschland. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall super Ding.
Cool.
Ja.
Werde ich mir dann wohl auch mal holen. Ich glaube tatsächlich, ich mache ja nicht gern Schleichwerbung, aber demnächst gibt es auch wieder eine schöne 5-für-3 Aktion. Da könnte der ja eventuell Bestandteil sein und ein paar Euro sparen ist ja immer ganz gut.
Weißt du, wie du ganz viel Euro sparst?
Indem ich nichts ausgebe.
Ganz richtig.
Genau. Ja,
indem dann hätte gar ich keine, das gar keine 5-für-3 kaufst.
Ja, aber wir wollen ja schließlich auch unsere Passion leben und wir wollen vor allem auch bestimmte Labels gerne unterstützen, weil die ja sehr viel Zeit und Geld in die Restaurierung von Filmen reinstecken und die in einer coolen, guten Qualität und vor allem auch würdigen Aufmachungen rausbringen.
Da ganz genau. Gern,
ganz mal. Schon gerne mal was Geld aus, aber schadet halt auch nicht, wenn es ein paar Euro weniger sind.
Absolut richtig. Was hast du noch gesehen?
Ich habe dann auf jeden Fall noch einen Netflix-Film geguckt, The Ritual. Der ist von 2017, den hast du, glaube ich, auch geguckt.
Den habe ich gesehen, ja, als er relativ neu bei Netflix war, ja.
Ich weiß auch nicht, warum der an mir vorbeigegangen ist. Das ist ein Film von David Bruckner, der hat unter anderem The Signal gemacht. Das war ja so ein Zombie-Drama, sage ich mal. Auf jeden Fall, The Ritual ist ein sehr durchwachsener Horrorfilm, wie ich finde. Der basiert auf der Romanvorlage von Adam Neville. Ganz kurz noch was zur Geschichte, ist sehr simpel gehalten. Es geht um 5 Freunde, von denen einer bei einem Supermarktüberfall auf tragische Weise halt stirbt. Und daraufhin beschließen 4 Freunde, in seinem Sinne eine Wanderung zu unternehmen, die sie halt vorher ausgemacht hatten. Und dann passieren halt merkwürdige Sachen, sag ich mal. Was die Schauspieler angeht, muss ich gestehen, kannte ich nur einen. Das war Rafe Spall, der unter anderem in der Trilogie hier von Simon Pegg.
Die Cornetto-Trilogie, genau. Trilogy oder was?
Shaun of the Dead, Half Fast und Wall's End mitgespielt hat.
Genau.
Der Rest waren dann eher Unbekannte. Also für mich zumindest unbekannte Schauspieler. Für Leute, die sehr viele englische Filme schauen, wahrscheinlich eher nicht. Aber bei den Recherchen habe ich jetzt auf jeden Fall keine namhaften Filme gefunden. Dennoch sind das sehr routinierte Darstellerleistungen, die man hier geboten kriegt. Das ist sehr förderlich, sag ich mal, für die Geschichte, weil die halt relativ spartanisch gehalten ist, weil es im Prinzip nur darum geht, dass sie in den Wald reinkommen und da so Blair Witch-mäßig auf, wie der Titel halt schon sagt, auf rituelle Praktiken, sag ich mal, treffen. Anfänglich hatte ich auch noch ziemliche krasse Erinnerungen an The Descent. Der war ja sehr stark. Da ging es ja um Frauen, die in der Höhle, sag ich mal, Wesen begegnen. Der hat nicht die Qualität eines The Descent. Allerdings schafft der Film es in der ersten Hälfte, vielleicht sogar drei Viertel, eine relativ packende Atmosphäre zu erzeugen, hat einen relativ guten und auch vernünftigen Spannungsbogen. Problem ist halt nur, vor allem für mich, dass er gegen Ende hin eine sehr komische Auflösung liefert, eine sehr wirre Auflösung findet, die dann auch, was die Hintergründe der Figuren angeht, irgendwie nicht zuträglich ist. Hier kommen irgendwie mehr Fragen auf, als das Ende Antworten geben könnte.
Weil das ja, das hat mich damals auch so ein bisschen irritiert. Ich kann mich nicht mehr genau an alle Details erinnern, nur an das Wesen quasi, was dann auftaucht am Ende, ohne großartig jetzt was vorwegzunehmen. Mir hat das bis dahin gefallen, ich fand das auch ziemlich spannend und eigentlich ist es ja wirklich auch so wieder so ein Psychogramm, Trauerbewältigung.
Genau.
So etwas, was man sehr häufig jetzt in modernen Horrorfilmen wiederfindet, was später auch Hereditary gemacht hat, unter anderem. Oder auch The Babadook, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Ich fand den schon spannend, wenn ich mich recht entsinne, das Ende fand ich auch ein bisschen, hat nicht ganz gepasst.
Ja.
Zum Rest des Films. Ja. Aber ansonsten finde ich, kann man den durchaus mal gut gucken.
Ja, also im Prinzip hat er in der ersten Hälfte und ein bisschen länger vielleicht sogar enormes Potenzial, weil es ein relativ authentisches und auch nachvollziehbares Szenario ist, was hier geschildert wird, weil halt auch diese Traumabewältigung tatsächlich hauptsächlich auch über eine Person visuell auch ganz interessant gestaltet wird. Weil das halt auch im Prinzip für die meisten Figuren geht es halt auch darum, so ein bisschen die inneren Dämonen, sag ich mal, zu bekämpfen. Er schafft es auch häufig, so Horror-Klischees so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert dann am Ende leider nicht mehr. Dann
rutscht der geht stark ins Drama. Das ist so typisch britisch, würde ich fast schon sagen.
Aber da liegt, finde ich, auch seine Stärke.
Ja, absolut. Ja. Ist also mit den Filmen nicht zu vergleichen oder nicht die Klasse, die du und ich gerade erwähnt haben.
Genau.
Auf keinen Fall.
Ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, durchwachsener Horrorfilm mit Tendenz, Potenzial ein bisschen zu stark verschenkt, besonders durch ein schwaches Ende.
Ja gut, ich habe mir noch zwei familienfreundliche Partyfilme eingezogen. Ja, wenn ich so lache, da wisst ihr doch schon alle, dass das gar nicht stimmt. Ich habe mir unter anderem nochmal Santa Sangre angeguckt von Alejandro Jodorowsky. Mhm. Und ich sage Jodorowsky, manche sagen Jodorowsky, der Mann ist Chilene, also versuche ich das auch Spanisch auszusprechen. Er ist von 1989, wenn ich mich recht entsinne, auf jeden Fall Ende 80er. Ja, das ist halt der Mann, der auch El Topo und Der Heilige Berg unter anderem gemacht hat.
Leichte Kost.
Genau, und sich an Dune versucht hat. Also visuell natürlich verrückte Farben, Mindfuck, surreal. Also eher, das ist ein surrealer Regisseur für die Leute, die ihn nicht kennen. Und Santa Sangre ist da keine komplette Ausnahme. Aber falls man das jetzt irgendwie narrativ irgendwie einordnen möchte, geht es im Prinzip um einen Jungen, der den Tod seiner Mutter verkraften möchte, will, muss, auf jeden Fall dabei ist, das zu verarbeiten und da so seine Probleme mit hat. Das klingt jetzt sehr nach Psycho von Alfred Hitchcock oder so ähnliche Filme. Ist es nicht. Es ist halt natürlich wieder völlig verrückt. Der Junge arbeitet in so einem Zirkus und alles ist halt wieder so dieses typische 70er-Flair, obwohl der halt gar nicht aus den 70ern ist, der Film. Aber alles wirkt wieder wie so ein LSD- oder ein Pilze-Trip. Nicht, dass ich das jetzt wüsste, wie das sei, aber so. So stelle ich mir zumindest vor. Ja. Ja, genau, aus Erzählungen. Und ist halt super. Also ist definitiv, ich würde den vielleicht sogar, also El Topo finde ich super. Jetzt gibt es Leute, die den Film natürlich total vergöttern und mich, glaube ich, totschlagen werden, wenn ich das sage. Aber ich finde, also Der Heilige Berg finde ich super. Ist, glaube ich, so sein bester. Dann würde ich Santa Sangre schon danach einordnen.
Ja. Cool, das klingt gut.
Der macht, der Film geht über 2 Stunden und vergeht wie im Flug. Also merkst du wirklich gar nichts von. Und natürlich ist es abgefahren, natürlich sind da wieder so völlig verrückte Elemente drin, aber die sind hier wohl noch am leichtesten verträglich, würde ich mal sagen.
Okay.
Also wem das jetzt nichts sagt, Hodorowski, obwohl ich mir das bei unserem Publikum ehrlich gesagt kaum vorstellen kann, ja. Aber generell, der kam jetzt auch in einem schicken Mediabook, glaube ich, raus. Ja, einfach mal besorgen, sich reinziehen. Direkt danach, ich habe so einen schönen Double-Feature an dem Tag gemacht. Und direkt danach habe ich mir den neuen Film von Gaspar Noé reingezogen.
Also tolle Klimax erreicht.
Genau, ja. Habe ich einen schönen südamerikanischen Tag gemacht. Erstmal den Chilenen, danach den Argentinier. Ah. Gaspar Noé ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin kein großer Fan. Ich kenne allerdings viele Leute, die den total, ja, vergöttern würde ich nicht sagen, aber den total abfeiern und dem wirklich eine ganz wichtige Rolle im modernen Filmemachen zusprechen. Ich bin da, ja, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Ich finde Menschenfeind wirklich sehr gut.
Stark.
Irreversibel bin ich so geteilter Meinung, was kaum einer verstehen kann, der den Film kennt und gut findet. Ja. Dann Enter the Void finde ich die ersten 20 Minuten super stark und danach verliert er mich irgendwann, dann ist es auch irgendwie langweilig. So diese Reise dann aus dem Körper raus und irgendwann wird's, klar, das wird abgefahren und ist total weird und durchgedreht. Gebe ich dem alles, ist auch geil dargestellt, krass in Szene gesetzt, will ich nichts gegen sagen. Aber das Ding geht auch über 2 Stunden, brauch's auch nicht, deswegen gefällt mir nicht. Love kam danach, den finde ich super scheiße. Ja. Richtig langweilig und so ganz prätentiös auf Skandalfilm getrimmt. Ja. Also nach dem Motto, guck, ich habe immer das Gefühl, Gaspar Noé will mir sagen, hey, guck mal hier, was ich mache, ist geile Kunst.
Ja, der will schocken, aber...
Ja, teilweise, ja, also er schockt mich nur teilweise und ich verstehe schon, was er machen will, aber ich finde es einfach nicht gut. Ja. Das ist bei Hodorowski anders.
Love, grausig.
Ja, ich habe den in der Pressevorstellung damals gesehen, also wirklich so in, ich weiß gar nicht, ob es 3D-Brillen sogar dazu gab, also wirklich im Kino, also ganz furchtbar. Auf jeden Fall habe ich mir Klimax jetzt angeguckt von ihm. Der lief letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest, also 2018. Und da geht es darum, dass so eine Tanzgruppe in Frankreich, er dreht ja immer Filme auf Französisch und in Frankreich und so und mit französischen Geldern. Und die haben da so eine Probe für irgendeinen Wettbewerb. Und dann feiern die danach, also schön, nicht nur Bierchen kippen, sondern schön auch die schön aus der Bohle, ne, die Bohle saufen und schön Koks durch die Nase ziehen und alles Mögliche. Und da unterhalten die sich bei. Und dann diese Party steigert sich und eskaliert dann irgendwann, weil jemand irgendwas in die Bohle gemischt hat. Zumindest behauptet das jemand, weil die sich auf einmal alle total schräg verhalten. Und dann eskaliert das Ganze und... Ja, endet im Klimax, will ich gar nicht sagen, aber ja, das ist die Story. Ja. Die drehen dann durch und dann passieren halt mal wieder so ein paar krasse Sachen, typisch für Noé, viel so, wie soll man sagen, Tabubrüche, teilweise ansatzweise. Naja, ich bin da auch wieder so, ich finde manche Szenen echt gut, echt gelungen. Mir gefallen da wirklich so ein paar Sequenzen, aber insgesamt finde ich den Film dann doch wieder so ein bisschen nervig. Der hat mir auch so, mich auch so ein bisschen an Kids erinnert und Kids mag ich auch nicht. Ah. Also von den Dialogen, das ist am Anfang, also wenn die da fertig sind mit ihrer Probe, so die Tanzszenen sind echt cool, gerade am Anfang. Und wenn die mit ihrer Probe fertig sind, dann labern die halt so. Und das ist die ganze Zeit nur so, oh Gott, da vorne die, ey, die will ich ficken und so. Ja. Und da geht es nur darum, wer mit wem. Und geil, das klingt auch so ein bisschen, als wenn einige Dialoge so improvisiert werden, aber nicht so cool. Das hat mich wirklich gestört. Und wie gesagt, danach gibt es dann irgendwann so ein paar Sequenzen, die wirklich in den Magen hauen und die wirklich krass sind. Und ansonsten, ja, ist es halt wie immer bei ihm einfach ein bisschen anstrengend. Ja, ja. Was natürlich, also bei der Menschenfeind ist dieses Anstrengende natürlich absolut Mittel zum Zweck, oder das ist ja das Mittel seiner Wahl. Da passt es auch zum Gesamtkontext und hier ist es mir einfach irgendwann ein bisschen auf die Eier gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde ihn nicht schlimm, skandalös sowieso nicht, ich finde ihn auch nicht krass gut, ich finde ihn okay und das ist, glaube ich, das ist kein gut. Ja, nicht das Schlimmste, aber ja, es ist, glaube ich, kein gutes Urteil. Das ist nicht das, was Gaspar Noé und seine Jünger, sage ich jetzt mal, von seinem Film hören möchten.
Ja. Das glaube ich auch nicht.
Naja. Ja, schade. Du hast den nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe den nicht gesehen, aber aus Erzählungen heraus habe ich auch tatsächlich nichts anderes gehört.
Also ich setze mich immer wieder mit dem auseinander. Mhm. Ich habe ihn nicht komplett aufgegeben, obwohl ich fand Love echt scheiße. Mhm. Und dann habe ich von Klimax gehört und irgendwie war, fand ich die Idee ganz cool und habe gedacht, ach hey, wenn das mit den Tänzern da cool sein könnte, so ein bisschen Suspiria-mäßig, habe ich gedacht, das könnte was werden, aber
ja. War die Hoffnung da, ne? Ist ja auch manchmal so ein bisschen Hit and Miss dann.
Ja, da hat mich vielleicht der Trailer in die Irre geführt. könnten wir nachher noch mal drüber sprechen. Das Was hast du denn noch gesehen?
Ja, ich wollte mir ja tatsächlich nicht vorwerfen lassen, dass ich Rassist bin. Auch wenn ich es bin. Das haben wir ja beim letzten Mal schon thematisiert. Deshalb habe ich mir einen Dokumentarfilm von Raoul Peck angeschaut. Der heißt I Am Not Your Negro. Ist aus dem Jahre 2016. Und das ist, wie gesagt, ein Dokumentarfilm, der auf der Grundlage eines unvollendeten Manuskripts namens Remember This House von James Baldwin basiert. Und der Erzähler ist niemand anderes als Samuel L. Jackson.
Natürlich, Motherfucker.
Ja, das sagt er aber nicht einmal.
Er sagt noch sondern nicht mal tausendmal.
Nee, er sagt noch nicht mal das Wort Nigger. Weil es halt immer um die Negroes geht.
Ja.
Man hört auch nicht einmal das Wort Colored People. Der James Baldwin hat immer dieses Wort Negro benutzt, weil er auch darin so ein Hauptproblem gesehen hat, dass der weiße Mann sozusagen den Schwarzen zum Schwarzen gemacht hat. Insgesamt ist das ein sehr interessanter und sehr, vor allem sehr gelungener Rückblick auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und erzählt im Prinzip seine Geschichte oder seinen Appell anhand der Leben dreier ermordeter Freunde. Das sind unter anderem Malcolm X und Martin Luther, die man ja kennt.
Martin Luther King.
Sorry, ja, natürlich. Junior. Und Medgar Evers, den ich tatsächlich nicht kannte bis dato, der ist tatsächlich so ein bisschen bei mir untergegangen. Auf jeden Fall, der wurde vor seinem Haus in den Rücken erschossen von Weißen halt. Es gibt tatsächlich auch einen Film über ihn, der nennt sich Das Attentat, ist von 96 und erzählt von dem Prozess danach.
Oh, das sagt mir sogar irgendwas.
Bitte?
Es sagt mir irgendwas, aber naja, kommt mir bekannt vor auf jeden Fall.
Ja, ist auf jeden Fall auch so ein Freiheitskämpfer gewesen. Auf jeden Fall ist das eine, also wundervoll ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, weil es ja auch viel um Rassismus und menschenverachtende Bewegungen, sag ich mal, angeht. Aber der ist halt inszenatorisch, ist ja hervorragend gelungen, weil der eine perfekte filmische Collage aus Filmausschnitten und originaler Medienberichterstattung kombiniert. Diese Medienberichterstattung ist teilweise auch recht brutal, weil beispielsweise auch der Vorfall von Ferguson, in der Stadt Ferguson, hier, was war 2014, wo ein Schüler von Polizisten zu Tode, glaube ich, getreten wurde. Da kam ja diese Aufruhr mit Black Lives Matter. Also der ist tatsächlich teilweise, was das Originalmaterial angeht, auch recht brutal. Das schockiert dann auch teilweise ein bisschen. Also schockiert auf jeden Fall. Er schafft es halt, diesen tatsächlich noch vorhandenen weißen Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft aufzuzeigen. In einer Gesellschaft halt, die sich mit der eigenen Geschichte ja auch nicht so viel auseinandersetzt.
Vor allem das ist doch die einzige Geschichte, mit der sie sich auseinandersetzen.
Ja, ja, aber nicht dieses Kapitel.
Ja, die jüngste Geschichte nicht. Ja, und solche Kapitel.
Genau, und halt die Ausrottung der indigenen Bevölkerung.
Ja, also vielleicht setzen sie sich damit auseinander, aber die ziehen keine Lehren daraus und keine Konsequenzen. Das kann sein.
Ja, auf jeden Fall, er prangert halt diese schlechte Auseinandersetzung mit der eigenen blutigen, zutiefst blutigen Vergangenheit, prangert er halt auf jeden Fall an und fordert natürlich halt eine differenzierte und ergebnisbringende Auseinandersetzung damit. Er streut immer wieder, also der Filmemacher streut immer wieder etliche Interviews von Baldwin ein, was halt auch sehr wichtig ist, weil der Baldwin im Gegensatz beispielsweise zu Malcolm X, der etwas radikaler war, der ja auch zu Gewalt mehr oder weniger aufgerufen hat, er zeigt halt auf, dass die wichtigste Waffe von Baldwin die Sprache, also seine Rhetorik war. Das ist halt auch schon ein großer Unterschied zu Malcolm X, aber dennoch kann er verstehen, warum bestimmte Gruppierungen in den USA, also schwarze Bewegungen, auch zu dem Mittel der Gewalt gegriffen haben, weil sie sich halt nicht anders zu helfen wussten. Die weiße Gewalt in der Geschichte wurde ja häufig auch weniger angeprangert. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber zum Beispiel, du nimmst jetzt immer Malcolm X als Bezugsperson, aber zum Beispiel Martin Luther King Jr. hat ja zum Beispiel auch seine Rhetorik benutzt.
Genau.
Ja, ich verstehe jetzt nicht, warum immer der Bezug zu Malcolm X sein musste.
Was heißt sein muss? Nein, die Rhetorik teilen sich auf jeden Fall Luther King und Baldwin. Malcolm X war natürlich auch rhetorisch begabt, aber er hat halt auf jeden Fall...
Ja, aber war definitiv radikaler drauf. Ja, klar.
Genau. Da ging es mir nur darum, das ist so ein kleiner Unterschied zu Malcolm X, weil okay, er mit ihm, die haben ja, wie gesagt, das waren Freunde, aber das war halt eine etwas differenziertere Freundschaft, wo er halt nicht unbedingt jeden Standpunkt von Malcolm X geteilt hat. Interessant finde ich dabei auch, dass er im Prinzip so ein bisschen amerikanische Helden dekonstruiert mit dieser Dokumentation. Geht halt nicht nur um Schwarze, sondern halt vor allem auch, wie der Weiße sich verhält. Natürlich. Und da fallen halt so Namen wie John Wayne beispielsweise, der für mich immer schon einer der amerikanischen Helden war, die ich nie gemocht habe. Also das waren für mich immer eigentlich keine Helden, weil die ja immer belehrt haben, die Indianer belehrt haben, zur Selbstjustiz gegriffen haben. Und das waren halt für mich, das waren für mich keine Helden, das waren für mich die Verbrecher. Da habe ich mich dann eher mit Figuren, die Clint Eastwood gespielt hat, so Anti-Helden identifizieren können, weil die ganz genau wussten, dass sie sich auch falsch verhalten. Aber sie haben das halt auch nicht aus, sie haben das aus persönlichen Gründen getan und nicht aus gesellschaftlichen Gründen.
Ja.
Ich finde halt solche Dokumentarfilme finde ich halt schon wichtig, dass die halt gemacht werden, weil das halt immer wieder eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist. Und man wird dadurch ja auch gleichzeitig mit gegenwärtigen Situationen, sag ich mal, konfrontiert. Und das liberale Amerika, wie es sich selbst ja immer darstellt, das ist halt auch nur so ein bisschen, das ist halt so eine Art Fantasiewelt, die sich durch vor allem auch ihre Vorbilder, sag ich mal, so ein bisschen narkotisieren und so ein bisschen eine Illusion von Unschuld.
Ja, die sind schon sehr realitätsfern.
Ja.
Ich finde aber immer bei so Dokumentationen, ich finde das auch gut, dass sie gemacht werden, vor allem wenn die viel Informationen bieten, also wenn sie sehr informativ sind und viel Hintergründe bieten und auch vor allem noch Neues mal zeigen oder neue Sichtweisen einnehmen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass bei solchen Sachen oder dass solche Sachen meistens die Leute gucken,
die
das Thema eh interessiert und die sowieso diese Meinung vertreten.
Ja.
Weil du meinst ja, das bringt Stoff für Konfrontation oder Konversation. Siehst du das wirklich so? Weil ich glaube nicht, dass Leute, die dagegen, also die jetzt zum Beispiel rassistisch sind oder auch einfach vielleicht so diesen, jetzt nicht unbedingt hier beim KKK sind, aber so diesen Alltagsrassismus mit sich mittragen oder sich gar keine Gedanken über Indianer, also wie heißt denn, Ureinwohner, amerikanische Ureinwohner, sorry, oder Schwarze machen, dass die nicht diese Konfrontation erleben werden, weil sie gar nicht den Antrieb verspüren, sich sowas reinzuziehen.
Ja, aber du wirst ja nicht als Rassist geboren.
Das ist richtig.
Ja, und wenn solche Filme es dann schaffen, in den Lehrplan der Schulen zu finden, dann glaube ich...
Ja, okay, das ist ja ein guter Einsatz, ja. Eine gute Einsatzmöglichkeit. Also ich glaube zum Beispiel letztens, als ich mir Fahrenheit 11.9 angeguckt habe, ich glaube nicht, dass da ein Trump-Supporter drin war. Ich glaube nicht, dass da ein Konservativwähler in dem ganzen Saal war. Von daher, naja.
Ja, aber ne, Hoffnung hat man und wie gesagt,
die Hoffnung ist eine Dokumentation, zuletzt.
Die ich wirklich wärmstens empfehlen kann.
Wo kann man die sehen?
Bei Netflix.
Aha, sehr gut. Jo. Einfach bei Netflix mal Nigger eingeben.
Nee, bitte Negro.
Sehr. Ich wollte nur noch ganz kurz, bevor wir gleich zum Thema kommen, noch einen Film empfehlen, und zwar Blade of the Immortal.
Ah, ja.
Es ist der 100. Film von Takashi Miike. Der lief 2017 auf dem Fantasy Filmfest. Und der ist sehr gut. Guckt ihn euch an. Nein, also.
Das war ich sehr wollte, kurz.
Ja, ich wollte ein bisschen mehr schon noch dazu sagen. Takashi Miike ist ja auch so ein Filmemacher, der, ich meine, 100 Filme hat er schon gemacht, ne? Also über 100 Filme mittlerweile. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Der arbeitet wie am Fließband. Der hat, glaube ich, teilweise mal 5-6 Filme pro Jahr gedreht. Dazu muss man sagen, dass er dann irgendwie immer 5 Filme gemacht hat. Das waren so Regie-Auftragsarbeiten. Und dann hat er immer einen Film gemacht, auf den er Bock hatte.
Und der ist am meisten gut geworden, ne?
Ja, ist bei ihm so ein bisschen Hit und Miss. So manchmal sind die Filme echt gut, Audition zum Beispiel. Und manchmal sind die Filme auch einfach völlig bekloppt und verrückt. Keine Ahnung. Ich habe auch mir einige von ihm angeguckt, aber bei weitem nicht alle. Aber jetzt habe ich endlich mal geschafft, den 100. Zu schauen, der seit über einem Jahr bei mir im Steelbook hier rumliegt oder rumsteht im Schrank. Es gibt manchmal so Filme, man packt die einfach nicht aus, man packt die nicht an, legt die nicht ein. Ich habe es endlich mal gemacht und habe es nicht bereut. Ist sehr cool. Geht um einen Typen, der fantastische Schauspieler, supergeile Aura, wirklich starkes Charisma. Namen will ich jetzt gar nicht aussprechen. Habe ich auch vergessen, aber egal. Der am Anfang sieht man halt so ein Flashback, da zermetzelt er erstmal so eine Reihe von Leuten, bestimmt an die 50, 60 im Schwertkampf. Okay, cool. Macht die fertig. Aus Rache, weil seine Schwester getötet wurde. Und am Ende wird er quasi dann getötet, aber so eine Hexe kommt, ist auf einmal da, keine Ahnung warum, und gibt ihm halt die Fähigkeit, also sie gibt ihm die Kraft und vor diesen ganzen Kämpfern, die er halt umgenietet hat, transferiert diese Kraft in ihn und er wird halt unsterblich. Er kann sich halt immer, deswegen Blade of the Immortal, er ist natürlich der Immortal, der Unsterbliche, er kann sich immer wieder zusammensetzen. Hat dann so Blutwürmer in sich drin. Also eigentlich will er ja sterben, aber kann nicht. Und wenn ihm der Arm abgeschlagen wird, der wächst dann halt wieder an. Ja. Und solche Geschichten. Und deswegen ist er unsterblich. Und eines Tages trifft er halt ein kleines Mädchen, deren Familie wurde halt getötet von so einem Typen. Und sie will unbedingt, dass er ihr hilft. Er hat da keinen Bock drauf. Die Sache ist nur, sie erinnert ihn sehr an seine Schwester. Ja. Und deswegen übernimmt er das. Und der ist wirklich super in Szene gesetzt. Da fließt schon einiges an Blut. Es gibt viele Schwertkämpfe, die sehen richtig geil aus, machen wirklich Spaß. Der ist aber nicht so übersplättrig. Also es gibt schon so Blutspritzer und da werden auch mal so Beine und so Arme abgehackt und da gibt es schon mal ein paar gute Hiebe in die Körper. Aber ist jetzt nicht so, so wirklich übertrieben Grindhouse-Splatterhaft. Ne? Ja. Also nicht nur Mittel zum Zweck. Den wollte ich noch empfehlen. Schau dich den an.
Cool. Mach ich. Irgendwann mal. In einem Jahr. Du hast auch ein Jahr gebraucht, dann nehme ich mir auch ein Jahr Zeit.
Genau. Kann ich dir ausleihen.
Hast du den Trailer dazu gesehen?
Ich habe den Trailer damals beim Fantasy Filmfest tatsächlich dazu gesehen.
Ja, und der hatte ja erstens das richtige Advertise und zum anderen deine Erwartungen erfüllt?
Dadurch, dass der Film von Takashi Miike ist, der wurde eher damit beworben, dass es halt sein 100. Film ist.
Ja, okay.
Und dann hat man halt so ein paar Samurai gesehen, wie die so Schwerter gezückt haben. Ich konnte mir da nicht so viel drunter vorstellen. Ich habe gedacht, das geht eher in die Richtung von 13 Assassins, den ich maximal gut finde. Ist auch von ihm. Die Geschichte wurde schon mehrfach verfilmt, aber er hat das auch mal gemacht. Den fand ich jetzt nicht so krass, wie der angekündigt wurde. Und der Blade of the Immortal, den fand ich halt besser, als der Trailer es mir suggeriert hat, ja.
Okay, das ist schon mal gut.
Ja, sollen wir über Trailer sprechen?
Das sollte eine Überleitung werden, die ist jetzt ein bisschen holprig geworden.
Ich weiß. Nee, ach, das ist schon okay, das ist schon gut. Ja. Ich kann ja mal ganz kurz was zu einordnen. Wo kommen überhaupt Trailer her? Das wissen viele wahrscheinlich gar nicht. Ich wusste es bis vor kurzem ehrlich gesagt auch nicht.
Aus den USA.
Ja, tatsächlich. Also man muss erstmal überlegen, dass es eine andere Zeit war. Ne? Wir reden Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Davon, da war Kino auch noch anders. Da hat man sich nicht einfach ein Ticket gelöhnt und ist dann in eine Vorstellung gegangen, die man sich ausgesucht hat, sondern da lief einfach den ganzen Tag, liefen da Filme oder also Kurzfilme, Langfilme, Ausschnitte, was alles Mögliche. Ne? Mhm. Und dann konntest du halt ein Ticket, also die liefen halt in so einem Loop. Und dann kannst du es, wenn du ein Ticket gelöhnt hast, konntest du dich einfach reinsetzen und bist halt so lang geblieben, bis du keinen Bock mehr hattest. Oder bis der Loop von vorne wieder anfing.
Ja, oder du eingeschlafen bist und dann...
Genau. Und 1913 in New York ist der Nils Granlund, oder Nils Granlund, Granlund, ja, wahrscheinlich ein skandinavischer Auswanderer, mhm. hatte die Idee, er macht einen Promofilm, und zwar für das Theaterstück The Pleasure Seekers. Mhm. Da hat er Probeaufnahmen genommen, also einfach gefilmt, wie die das Theaterstück proben, und das dann als Vorschau. Und später haben dann, die Idee kam sehr gut an. Gleiches wurde dann auch in Chicago gemacht von Colonel William Selig. Und dann haben Kinos, die haben diese Idee halt adaptiert, die fanden das halt sehr gut, weil die konnten natürlich dann Eigenwerbung machen, mhm. und haben dann diese Vorschauen, ne, so, ich kenne das nämlich auch noch als Kinovorschau, ne, das Wort Trailer ist, glaube ich, erst seit, weiß nicht, Anfang 2000er so im Bewusstsein, weiß ich gar nicht, oder ja, ist dann so nicht. Seitdem ein Wort, was man halt ständig benutzt. Haben die selbst diese Vorschauen kreiert, das waren meistens so, damals bestanden diese Trailer aus kurzen Filmausschnitten, und manchmal noch so mit Texteinblendungen, die ja. da drüber gingen. Genau. Und Trailer, also da hat man die Upcoming Attractions damit beworben. Und diesen Trailer, weil die am Ende des Films kamen. Mhm. Ne, Trail ist ja das, was man hinterlässt, quasi das, was am Schluss kommt auf jeden Fall. Und deswegen heißen die Dinger überhaupt Trailer. Oder wie man in Deutschland sagt, Trailer. Weil die halt nach dem Film kommen. Richtig. Peter.
Man hat ja dann auch relativ schnell, Anführungsstrichen, gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen unvorteilhaft ist, die Trailer nach dem Film zu zeigen, da die Besucher halt nach dem Film auch häufig schon den Saal verlassen haben oder vor allem auch Saal verlassen wollten.
Banausen, sage ich da nur. Der Abspann gehört zum Film.
Bis in die späten 50er Jahre kamen die Trailer hauptsächlich oder ausschließlich, glaube ich sogar, von dem National Screen Service.
NSS.
Richtig. Mit Schlüsselszenen halt, mit Texttafeln, wo halt dann auch der komplette Cast, nicht der komplette Cast, aber so die Main und Leading Schauspieler genannt wurden. Und es wurde halt Musik, sag ich mal, aus der Bibliothek genutzt. Das heißt Musik, die nicht unbedingt im Film zu finden war. Und Richtung der frühen 60er hat sich das Ganze dann ein bisschen geändert, beziehungsweise sehr viel eigentlich sogar. Text ist deutlich weggefallen, bis auf die Schauspielernamen und ein paar Einblendungen. Es wurden schnellere Schnitte gemacht, schnell geschnittene Montagen. Und da war Stanley Kubrick beispielsweise ein großer Trendsetter.
Wer hätte es gedacht?
Ja, natürlich. Der Master. Da hatte ich mir tatsächlich auch nochmal den Trailer von Lolita angeguckt, der war schon sehr stark. Aber Dr. Strangelove und Clockwork Orange sind tatsächlich schon fast kleine Kurzfilm-Meisterwerke.
Ja, da wird Dr. Strangelove wird da immer als Beispiel auf jeden Fall sehr gerne herangezogen, ja.
Genau.
Zu Recht auch.
Ja, auf jeden Fall. Danach war es dann tatsächlich teilweise so, dass die Zuschauer oder das Interesse der Zuschauer stieg, mehr von der Geschichte zu erfahren. So, dann hat das Publikum fast schon so gefordert, dass man die komplette Geschichte erfährt. Und das hat dann im Prinzip zu dem geführt, was wir heute teilweise haben, dass die Trailer dann halt wirklich auch schon mal die komplette Geschichte, teilweise sogar komplett chronologisch, mit den wichtigsten Schlüsselszenen halt erzählen und damit halt auch ziemlich viel Spannung teilweise nehmen, weil sie halt zu viel von der Geschichte verraten.
Teilweise sogar auch schon die letzte Szene zeigen.
Genau. Ja, oder halt Bösewichte direkt schon im Trailer entlarven.
Sprichst du etwa von Batman wie Superman?
zum Beispiel, oder noch viel schlimmer, James Bond, GoldenEye, da wurde im Trailer auch direkt gesagt, wer der Bösewicht ist. Das war auch stark.
Also meine Erfahrung mit Trailern zumindest war erstmal im Fernsehen. Da gab es immer die, ne, im Fernsehen liefen dann Kinovorschauen und damit wurde man dann ins Kino gelockt. Ne? Dann gab es irgendwie die Vorschau zum neuen Kevin allein zu Hause, also Kevin allein in New York dann. Und dann ist man seinen Eltern auf den Sack gegangen, hat gesagt, ja, so, ich will den Film sehen. Noch schlimmer bei He-Man natürlich. Ich war 5 und der Film war ab 6 und ich wollte unbedingt gucken, weil He-Man war das Geilste, als ich 5 war. Nicht, dass es immer noch so ist, aber also vielleicht das Geilste nicht mehr, aber ich bin immer noch Fan. Ich habe immer noch Figuren, so ist nicht. Und dann wollte ich unbedingt den He-Man mit Dolph Lundgren sehen. Das hat sich natürlich mittlerweile auch geändert. Ich möchte den Film ehrlich gesagt nicht nochmal gucken. Und dann gab es halt im Kino die Möglichkeit, überhaupt dann noch Vorschau für andere Filme zu sehen, um dann noch weiter angefixt zu bleiben im Kino selbst. Ich habe früher sehr, sehr gerne Trailer geguckt. Ich fand das immer geil, wenn, ja, weiß nicht, 10, 15 Minuten Trailer kamen. Da war ich manchmal so in diesem Trailer-Fieber, dass ich gar keinen Bock mehr auf einen Film hatte. Ich hätte am liebsten weiter Trailer geguckt. Ja. Und das hat sich total geändert, weil Trailer momentan, also die meisten Trailer zumindest, mir richtig auf den Sack gehen. Das kann ich schon mal spoilern an der Stelle. Heutzutage gucke ich das wirklich gar nicht gerne. Leute, die mich kennen, wie du zum Beispiel, wissen ja auch, dass ich mich vor den Fantasy-Filmfest Nights und White Nights so gut wie gar nicht informiere. Ja. Und wenn es geht, gar keine Trailer vorher gucke. Und auch möglichst gar kein Pressematerial lese, was völlig konträr ist zu dem, wie ich mich sonst auf Filme manchmal vorbereite oder auch vorbereiten muss, wenn ich sie besprechen muss. Da geht mir teilweise so die Spannung verloren. Ich habe nämlich nach manchen Trailern das Gefühl, ich habe den Film schon gesehen. Ja. Gefühlt kenne ich den Film schon, weil das wirklich, wie du es gesagt hast, schon chronologisch erzählt wird und Sachen, die will ich doch erst noch erfahren. Ja. Ne, wir haben, wie wir es ja schon auch im zweiten Podcast, glaube ich, mal besprochen haben, es herrscht eine totale Spoilerphobie. Aber dann wollen die Leute jeden Trailer sehen und möglichst viel im Trailer erfahren und jedes Interview gucken und alle Infos haben, aber dann darf man nichts zur Geschichte sagen. Dann ist man direkt, oh nee, Spoiler. Also, ja, ich weiß nicht.
Ja, das ist schade. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals so ein großer Trailer-Fan war. Ich muss auch sagen, was so Kinoerfahrungen angeht, die waren bei mir relativ spät. Ich habe tatsächlich viel mehr drin und draußen, sag ich mal, gespielt. Grundsätzlich brauche ich keinen Trailer. Bei sehr vielen Filmemachern ist mir auch völlig egal, was der als nächstes macht. Ich gucke mir den so oder so an. Das sind halt dann so Namen wie Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos, Darren Aronofsky, Clint Eastwood, Werner Herzog, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Lynn Ramsey, solche Geschichten. Ich gucke mir jeden James Bond an, ich gucke mir alle Marvel und leider auch alle DC-Filme an und da interessieren mich tatsächlich auch nicht die Trailer.
Ja, das ist bei mir bis auf Ausnahme von James Bond ganz genauso. Also ich habe nichts gegen James Bond, aber die muss ich jetzt nicht unbedingt gucken. Kann ich mir auch später anschauen. Das wollte ich nur damit sagen. Ja. Aber genau, mich interessieren die Filmemacher oder vielleicht auch mal ein Schauspieler oder oder halt ist es eine Verfilmung von irgendwas, von irgendeinem Stoff, den ich kenne, von dem ich Fan bin und dann habe ich da einfach Bock drauf. Oder es reicht mir einfach eine kurze Synopsis und wenn die interessant ist, dann habe ich da schon Bock auf. Oder eine Dokumentation, ne? Wenn du sagst, also ein interessantes Thema, ziehe ich mir das rein.
Ja, ich finde auch, die Poster sind teilweise auch ganz nette Trailer, weil die auch im Prinzip, also es sind keine Trailer, aber sie vermarkten und reizen uns ja dann auch bestimmte Filme dann zu gucken, beziehungsweise halt Interesse daran zu erwecken. Und das auch außerhalb von den Namen, die dann da draufstehen könnten. Aber ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass die Teaser grundsätzlich auf jeden Fall die besseren Trailer sind.
Ja.
Da möchte ich einen Film ganz besonders hervorheben. Das ist The Shining von Stanley Kubrick. Der hat tatsächlich mit dem Teaser von The Shining, gut, er selber hat den, glaube ich, nicht gemacht, aber auf jeden Fall, der Teaser zu dem Film ist für mich einer der effektivsten Teaser, die je gemacht wurden. Der wurde ja dann auch von dem Film 2012, sag ich mal, kopiert. der auch für mich gelungen war, aber halt hauptsächlich, weil der The Shining halt kopiert hat. Wir haben ja bei dem Shining-Teaser haben wir ja nur die statische Kamerasicht auf den Aufzug, wo zu der Musik von Wendy Carlos und Rachel Elkind, die halt den Soundtrack zu dem Film geliefert haben, Blätter, galonenweise Blut aus diesem Aufzug rauskommt. Und das gibt halt so einen krassen Eindruck von dem, was der Zuschauer erwartet. Gut, ich meine, ist kein Splatterfilm, ne? Also ich meine, das ist das einzige Blut, was in dem ganzen Film läuft, aber trotzdem.
Ja, aber es ist so ein überwältigender Eindruck.
Genau.
Ja, tatsächlich funktioniert diese Szene auch so, komplett aus dem Kontext gerissen.
Richtig.
Ist die halt sehr einnehmend und umwerfend einfach.
Ja,
wenn wir über Trailer sprechen, dann müssen wir, glaube ich, ganz kurz über Don LaFontaine sprechen.
Bitte.
Ja, das war ein US-amerikanischer Synchronsprecher und den haben alle schon mal gehört. Der war gerade in den 80er Jahren, hat er, glaube ich, jede Filmvorschau, jeden Trailer und sonst was gesprochen. Der wurde auch später ziemlich oft persifliert. Mhm. Und das, klar, wenn man homagiert wird oder persifliert wird, dann hat man es eigentlich geschafft. Und wir haben es auch schon in diesem Podcast gemacht, denn wenn ich sage In a World, dann weiß einfach jeder, wer gemeint ist, zumindest wessen Stimme gemeint ist.
Ja.
Er ist leider schon gestorben im September 2008. Wurde nur 68 Jahre alt. Auf jeden Fall hat er teilweise für MGM gearbeitet, dann exklusiv für Paramount Pictures und aber hauptsächlich später dann halt als Freelancer, selbstständig. Das hat wirklich total geprägt. Man hatte irgendwie immer, wenn diese Stimme kam, war man irgendwie dann schon fixiert, also zumindest im amerikanischen Raum. Und zumindest durch die heutige Popkultur ist man ja auch sehr verbunden mit Originalfilmen und Originaltrailern. Das ist schon sehr ikonisch gewesen. Sehr, sehr krass. Das wollte ich nur mal erwähnt haben.
Das ist sehr nett von dir. Ich habe bei meinen Recherchen bin ich auf etwas gestoßen, was für mich tatsächlich neu war. Ich meine, hätte ich mir natürlich vorstellen können, aber es gibt auf jeden Fall auch einen Award, den Golden Trailer Award beispielsweise, der tatsächlich Trailer auszeichnet. Dort werden aber nicht nur Trailer ausgezeichnet, sondern auch anderes Werbematerial, unter anderem halt auch Poster. Das fand ich ganz interessant. Habe ich bei Wikipedia eine elendlange Liste zu jedem Jahr gefunden. Ich glaube, das sind 30, 40, 50 Kategorien. Das wird halt eingeteilt in Film, Genre, TV etc. pp. War schon krass, weil sich das jetzt auch mit den Jahren immer mehr, gut, jetzt wieder ein bisschen rückgehen, sag ich mal, hat sich ja da auch so eine eigenständige Kunstrichtung rausentwickelt, also vor allem so in den 60er, 70er Jahren, sehr beeindruckend. Und mittlerweile ist da ja auch ein verdammt großer Markt draus entstanden. Bei YouTube beispielsweise oder so grundsätzlich im Internet, glaube ich, ist es das dritthäufigste gesuchte
Suchbegriff.
Inhalt. Ja, also davor steht nur noch Nachrichten und Privatvideos, sag ich mal. Ich glaube, das ging um YouTube.
Ja.
Also hauptsächlich Nachrichten werden dort gesucht, geguckt, dann Privatvideos und als drittes halt Trailer. Und das ist halt schon beeindruckend, wie viel und wie viele sich damit auseinandersetzen. Es gibt ja ganze Communities, da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf zurück, die sich halt mit den Trailern komplett auseinandersetzen, die komplett auseinandernehmen, Easter Eggs vor allem in den ganzen Comic-Verfilmungen und so finden und daraus entstehen ja dann komplette Fan-Theorien, über die sich dann Hunderte von oder Tausende von Leuten darüber unterhalten. Das hat schon krasse Dimensionen, sag ich mal, angenommen.
Ja, das zieht so einen riesen Rattenschwanz hinter sich
und
an dem auch tatsächlich dann auch einige Leute Geld verdienen.
Ja.
Es gibt ja Studios, die nur Trailer schneiden und produzieren. Ne? Trailer Park zum Beispiel, die haben ja diesen, muss man wirklich sagen, grandiosen Trailer von Suicide Squad gemacht, auf Bohemian Rhapsody von Queen geschnitten und der war ja grandios und ja, umso beschissener war leider der Film.
Ja, richtig.
Weil da hat man nämlich auch gemerkt, wenn man dann ein Trailerpark-Studio einen Film schneiden lässt, dann wirkt der halt auch nur wie 5 Trailer aneinander geschnitten, völlig ohne Sinn und Verstand, ohne roten Faden. Das ist dann natürlich auch wieder Kappes. Ne, Trailer sind eine Kunst für sich, sollen halt in Miniform irgendwie informieren, aber auch vor allem heiß machen auf den Film. und über 90, 100 oder 120 Minuten einen Film zu erzählen, ist halt wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Sache von Dramaturgie und Spannungsaufbau und Bogen vor allem. Das geht halt leider nicht immer auf. Ja, es gibt Trailer, die ja entweder dann was Falsches vermitteln, also entweder man denkt, hey, der Trailer ist so geil, gucke ich mir auf jeden Fall an. Es gibt Trailer, die sind total kacke. Ich erinnere mich noch Ende der 90er oder so, als das mit dem Internet langsam erschwinglich wurde, so 2000er, muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, als dann irgendwie jeder Internet zu Hause hatte und man sich dann Trailer angucken konnte. Das war für mich total geil, überhaupt irgendwie Daten aus dem Internet zu ziehen, irgendwie Songs und, also legal meine ich jetzt, Songs und halt irgendwelche Teaser und Trailer. Ich fand zum Beispiel, wo du vorhin Teaser gesagt hast, den Teaser von Terminator 3 mega geil.
Der war nett, ja.
Ey, da, also ich habe den im Kino gesehen, da lief einfach nur, da war dieses Flüssigmetall, das lief und daraus formte sich einfach nur ein T und dazu lief halt düdüm, düdüm, düdüm. Düdüm, düdüm, düdüm. Na, 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 na. Gänsehaut-Feeling, ja, und dann einfach nur dieses T und eine 3 und du wusstest halt einfach fucking Bescheid, ne, du wusstest, was Sache ist und boah, geil, Terminator 3 kommt, Wahnsinn, naja, und dann kam ein Trailer zu Scary Movie 2, dazu muss ich noch sagen, wir haben ja Scary Movie 1 im Kino gesehen, im Original, und haben uns, glaube ich, schlapp gelacht, ich fand den damals ultra komisch, ja. Und der Trailer zum zweiten Teil war auch richtig geil, ja. Dann haben wir den auch gesehen, ich glaube, wir waren zu dritt im Kino und der war so scheiße, der Film. Und im gleichen Zug habe ich den Trailer zu Jay and Silent Bob Strikes Back gesehen, hä? Den ich richtig dämlich fand, wo ich gesagt habe, oh Mann, ey, Clerks und Mallrats fand ich alles geil und Dogma. Und der Film, ey, das sieht nach nix aus, aber der Film war echt gut. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch funktionieren würde, aber da fand ich zum Beispiel den Trailer wesentlich schwächer als den Film. Also es geht halt in beide Richtungen. Ne? Und dann gibt es natürlich noch Trailer, die halt einen Film versauen, weil sie halt irgendwas verraten. Ne?
Ja, da gibt es einige. Also was die Trailer-Verarsche angeht, würde mir noch zum Beispiel Jarhead einfallen. Der wird im Trailer, wird er so ein bisschen als lustiger Actioner Kriegsfilm über Soldaten im Irakkrieg angepriesen. Und dann ist es im Prinzip ein Antikriegsfilm, den man zu sehen kriegt, in dem die Soldaten tatsächlich nicht so wirklich Action sehen.
Ja, das ist ja der, also nicht der Gag, ist das falsche Wort, aber das ist ja genau das Ding, dass die halt überhaupt nicht in Kampfeinsatz, zum Kampfeinsatz kommen, genau. Und darunter ja leiden. Das ist ja das Ding des Films.
Ja, aber da hat halt der Trailer was völlig anderes suggeriert.
Ja, ich erinnere mich.
Und lustig war ja auch bei Drive, da hat ja eine Frau den Verleih, sag ich mal, verklagt, weil sie davon ausgegangen ist, dass sie da einen Fast and Furious Ableger zu sehen kriegt.
Ja, der Trailer suggeriert auf jeden Fall Actionfilm und viel Verfolgungsjagden.
Genau.
Und das ist der Film halt einfach gar nicht.
Ja. Du hattest ja auf jeden Fall die Terminator angesprochen. Da gab's. Der Terminator 2 hatte auch einen sehr coolen Trailer, aber da hat der Film halt auf jeden Fall auch locker standgehalten. An den vom ersten Teil kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Aber ich glaube, im Trailer zum zweiten Teil, da sieht man auch schon, dass Arnie der Gute ist, oder? Und das ist nämlich blöd, weil man das in dem Film eigentlich nicht weiß.
Okay, also ich.
Na, das ist ja das Coole. Am Anfang denkt man ja, dass der T-800 den John Connor halt jagt, weil er ihm ja, ist ja hinter ihm her, aber nur weil er ihn beschützen will. Das weiß man ja nicht, weil man denkt ja immer noch, dass halt der aus dem ersten Teil halt der Böse ist. Und das haben sie, glaube ich, in irgendeinem Trailer haben sie es halt nämlich versaut.
Okay. Ja gut, das ist ja auch das Problem, ne? Besonders was die Trailer von heute angeht. Du hast ja nicht einen Trailer. Ja. Du hast ja erst einen, von mir aus hast du einen Teaser und dann hast du einen ersten offiziellen Trailer, dann hast du einen zweiten offiziellen Trailer, dann hast du einen dritten und dann einen Final Trailer.
Also es gibt sogar Teaser für Trailer.
Ja.
Also, es wird ein Trailer angeteased. Ja. Es gibt Veranstaltungen, gerade hier für so große Sachen wie Star Wars, da bezahlen Leute Geld, um sich in einem Saal zu versammeln, zu weiß ich nicht wie viel Tausenden, zahlen Kohle, um einen Trailer als erstes zu sehen.
Ja.
Und das ist mir zu viel Fanatismus. Bin ich raus. Ja. Habe ich gar keinen Bock drauf.
Also ich meine auch gelesen zu haben, bei Star Wars Episode 1 war das so, dass der erste Trailer oder Teaser wurde auf jeden Fall in einem Film angekündigt, dass er da als erstes gezeigt wird. Und dann haben die Leute den Film besucht, also sich ein Ticket dafür gelöst, nur um den Trailer zu sehen und haben sich für den Film, der danach kam, überhaupt nicht interessiert. Und das finde ich halt schon krass.
Das ist völlig übertrieben, aber es ist natürlich grandioses Marketing.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, ja. Heute ist das größte Marketing, dass du beim Super Bowl deinen Trailer zeigst.
Genau, das gehört ja schon dazu. Also das ist ja das Einzige, was die Filmfans wirklich interessiert ist. Welche Trailer liefen beim Super Bowl?
Ja.
Wer hat gewonnen? Scheißegal. Wer hat überhaupt gespielt? Das ist völlig Wurst. Hauptsache geile neue Trailer und weiß ich nicht was. Heutzutage, wir haben letztens auch drüber gesprochen, dass Trailer angepasst werden. Ne? Zum Beispiel bei Marvel, dass sie digital retuschiert werden oder Szenen extra für Trailer gedreht werden, um was anderes.
Andere Perspektiven teilweise, ne?
Ja, okay, das ist, glaube ich, einfach, dass manche Trailer dann kommen, wenn der Film noch nicht fertig ist und noch nicht klar ist, welcher Shot genommen wird.
Ja, okay.
Aber ich meine jetzt sowas wie bei Infinity War zum Beispiel, wo Hulk mitläuft,
ja,
mit allen auf dem, ja, Schlachtfeld und, ja, was ja nie passiert im Film,
ja,
was auch nie intendiert wurde.
Ja.
Das haben die wirklich einfach nur für den Trailer gemacht. Jetzt für Endgame haben sie auch ein paar Sachen retuschiert und ist mir auch aufgefallen, Thor Ragnarok oder hier Tag der Entscheidung, da gibt es eine Szene, wie Thor halt komplett elektrisiert als Gott des, ja, Donners,
ja,
auf dem Boden halt kommt, fliegt halt und macht hier Superhero Landing, genau.
Ja.
Und dann guckt er halt hoch und hat halt beide Augen elektrisiert. Mhm. Im Film ist das natürlich gar nicht so, weil ihm ein Auge schon fehlt.
Ja, stimmt.
Und er halt die Fresse demoliert hat,
ja,
vom Kampf,
ja,
vorher. Ja gut, da kann ich es aber auch nachvollziehen, dass sie das editieren, weil die sagen, ja, okay, wir wollen das jetzt nicht vorwegnehmen.
Ja, und
wir erzählen alles aus der Geschichte bis dahin, aber das zeigen wir euch jetzt nicht.
Und da muss ich sagen, tatsächlich, dass Marvel sich da echt gut anstellt, das habe ich jetzt auch bei Avengers Endgame bei den Trailern mehr oder weniger beobachten können, die haben echt verdammt wenig von der Geschichte gespoilert. Ich kann nicht genau sagen, in welcher Abfolge, aber man hat erst vielleicht sogar im finalen Trailer erst überhaupt gemerkt, ich glaube, es wurde sogar angesprochen, dass es um Zeitreise geht. Aber ansonsten, man hat den, achso, das sind jetzt alle Spoiler, ne? Obwohl, die haben alle Endgame schon gesehen. Den Zottel.
Ja, ganz ehrlich, ja. Ich denke auch, und vor allem, ganz ehrlich, ganz kurz, ich unterbreche, vor allem, das wusste doch jeder, dass es irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat. Also das hat sich doch jeder gedacht,
ja,
oder nicht? Ja, von daher. Ja, ja, bitte, sorry.
Aber ne, der zottelige, biersaufende, lustige Thor kommt nicht drin vor. Wie heißt er? Hulk?
Professor Hulk.
Ja. Ja. Und ansonsten wirklich, also in den Trailern, du erfährst überhaupt nichts von der Geschichte. Du hast überhaupt keine Ahnung, worauf du dich da einlässt.
Ist aber auch scheißegal, weil sowieso jeder den Film gucken wollte. Ist doch völlig logisch. Der Film brauchte gar keine Werbung. Der hat auch gar keinen Trailer gebraucht.
Ja, und es ist ja auch schon bald der erfolgreichste Film aller Zeiten, ne?
Ja, hat jetzt Titanic überholt.
Noch nicht mal einem, ja, ist ja schon der zweite erfolgreichste. Ja. Und das noch nicht mal nach einem Monat.
Ja.
Das ist schon beängstigend, oder?
Das ist schon sehr, sehr krass. Aber wie gesagt, das war ja klar. Ich meine, ne, die haben aber auch 22 Filme oder so, 20 im Rücken gehabt.
Ja, ja.
Dann Infinity War gebracht und das sind einfach sowieso, das ist das erfolgreichste Franchise fast schon. Ich meine, Star Wars hat nicht so viele Filme, aber es ist so mit Star Wars somit das erfolgreichste Franchise, sag ich mal. Und dann kommt halt mit Endgame so die Conclusion, so die ja, Auflösung von Infinity War. Wie gesagt, der Film hätte gar kein Marketing gebraucht. Da musst, ja, du nur sagen, nicht, der kommt dann und dann, alle gehen rein.
Ja.
Und das war auch sowas. Klar freue ich mich, hast du den Spider-Man-Trailer gesehen, den neuen?
Den neuen noch nicht, ne.
Far From Home. Da kommt sogar eine Spoiler-Warnung vor, ja, dem Trailer von Tom Holland selbst.
Ja.
Wenn ihr Endgame noch nicht gesehen habt und so.
Ja.
Und der Trailer hat mich schon heiß gemacht auf den Film. Auf jeden Fall, weil der sieht geil aus. Ich mag Spider-Man sehr gerne. Ich mag vor allem diesen Spider-Man mit Tom Holland sehr gerne. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich habe mindestens die Hälfte des Films schon gesehen. Ob das stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe das Gefühl, und eigentlich hätte ich vielleicht doch alles für mich gerne selber entdeckt. Ich bin jetzt nicht so der spoilerphobe Typ.
Ja.
Mir ist das eigentlich relativ Wumpe. Und ich finde das auch immer so, es ist so krass, sind wir beim Thema Spoiler, sorry, aber dass das Internet wirklich bis jetzt so mit Endgame-Spoilern sich wirklich so zurückhält.
Ja.
Ne? Die haben wirklich, die haben ja alle gesagt, so bloß nicht spoilern, und da sind, warum funktioniert das nicht bei anderen Sachen? Können wir uns nicht bei anderen Sachen mal auch einigen und dann alle an einem Strang ziehen?
Mhm.
ne, weiß ich nicht, so beim Thema Mobbing oder Rassismus oder sowas, ne, ja, so vielleicht mal keine Minderheiten fertig machen, vielleicht nicht Leute wegen ihres Aussehens, ihrer Sexualität oder sonstigen Sachen, für die sie nichts können, sondern einfach ihr Lebensinhalt sind, die einfach mal nicht fertig machen dafür, ja, ne? Das wäre schön. Ja. Aber nee, wir können uns alle nur darauf einigen, nicht Endgame zu spoilern. Ach, traurige Welt. Aber ich wollte den Podcast auch jetzt nicht auf so einer traurigen Note enden lassen. Aber es gibt ja auch lustige Sachen wie Honest-Trailers zum Beispiel. Die haben ja, wir ja auch noch.
Das ist richtig. Ja, habe ich aber tatsächlich auch schon ein paar Tage nicht mehr reingeschaut.
Kommen immer wieder neue Sachen. Ja. Jetzt aktuell gibt es den zu Speed mit Keanu Reeves.
Ach so, und ich wollte gerade sagen, gibt es da schon wieder eine Neuverfilmung? Nee, aber zum ersten.
Ja, ja. Nee, die machen ja auch zu älteren Filmen. Ja, ja. Also wer das nicht kennt, ne, und wirklich mal gut ablachen möchte, das ist wirklich sehr selbstironisch und cool, honest Trailers. Die machen halt auch so diese Stimme nach mit dieses In a World. Mhm. Da gibt es jetzt auch schon mittlerweile den dritten, vierten, fünften Sprecher, aber die machen das alle sehr geil und sagen dann im Prinzip, bröseln halt auf, wo... Ja, verarschen die Filme ein bisschen und weisen darauf hin, was so in den Filmen auffällig ist. Könnte man so sagen. Ja. Naja, wer es nicht kennt, einfach mal bei YouTube Honest Trailers eingeben. Ist eine Fundgrube. Also wer das jetzt für sich entdeckt, der hat da sowieso ein paar hundert Filme, Clips zu gucken zumindest. Sehr, sehr oft. Vor allem empfehle ich mal den mit Deadpool. Der ist ziemlich cool, weil Ryan Reynolds auch mitspricht.
Oh, da haben sie aber einen teuren Gast, sag ich mal, an Bord gekriegt.
Und weißt du was, ich kann mir so bei dem sogar vorstellen, dass der sagt von wegen, er bezahlt mir die Spesen, ja, bezahlt mir den Flug und das Hotel und ich mach das so. Ja. Könnte ich mir bei dem vorstellen.
Ja, wahrscheinlich. Hat ja wahrscheinlich
auch noch eine Menge Spaß. Der ist ja auch so ein Freak und so ein Fan. Ja. Trailer heutzutage, wie gesagt, gucke ich wirklich immer ungerner, wenn ich das so sagen kann. Ja. Weil die auch häufig, zumindest von den großen Blockbustern, sich alle ähneln. Ja. Es ist seit Inception immer dieses Horn dabei. Und dann geht's Schwarzbild und dann wieder. Dann sieht man irgendeine epische Schlacht. Und dann sagt einer irgendeine Catchphrase. Ja. Und dann geht's los. Und dann kommt halt irgend so ein krasser Pop-Rock-Song, den man halt schon kennt, so ein Klassiker von Queen oder von Rolling Stones oder sowas. Mhm. Und dann werden die Filmausschnitte genau auf den Takt geschnitten. Und dann kulminiert das, dann wird es immer schneller, so ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat dann kommt wieder BAM und dann kommt irgend so ein großer Reveal. Und so sieht einfach jeder verdammte Trailer heutzutage aus. Ja. Es langweilt mich und ermüdet mich.
Ja, aber die Musik ist ja auf jeden Fall auch ein wirklich zentraler Bestandteil und das ist ja in der Regel ist es ja auch meist Musik, die tatsächlich nicht im Film oder im Soundtrack danach auftaucht, weil sie hier auch sich tatsächlich renommierte Firmen, sag ich mal, herausgebildet haben, die speziell für Trailer Musik anfertigen. Das muss ich ehrlich sagen, das sind tatsächlich auch so ein paar, ja nicht Bands, aber ne, so Firmen, sag ich mal, von denen ich mir super gerne Musik anhöre. Das ist zum Beispiel Two Steps from Hell und ES Posthumus. Da habe ich
das sind Bands?
Ja,
oder Songwriter oder so?
Ja, also das ist halt alles elektronische Musik, sag ich mal. Also das sind, Two Steps from Hell ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das halt die Musik produziert, hauptsächlich für für Film- und Computerspiel-Trailer. Ja, und ist aber tatsächlich auch teilweise, weil das sehr viel epische Musik ist, das wird dann halt für viele Actioner, für viele Epos-Geschichten verwendet. Das gefällt mir dann schon teilweise echt gut. Hast du ja auch immer sehr viele klassische Musikstücke, die immer verwandt werden, so zum Beispiel Mozarts Requiem oder auch Lied von Clint Mansell. Requiem for a Dream. Das waren auf jeden Fall 6 Filme, die ich gefunden habe, bei denen
der. Und mal abgesehen von Filmen, das lief irgendwie in jedem zweiten Fernsehsender-Clip, irgendwie in irgendeinem TV-Formaten, das wollte ich sagen. Ja. Also über Jahre, nach Requiem for a Dream zumindest. Furchtbar.
Ja, auf jeden Fall.
Also das Stück ist super, aber ne, so diese...
Dieses
das Ausgeschlachte, so diese genau. Übernutzung davon, ja. Ja, das ist genau. Einfach nervig.
Ja. Aber dann gibt es halt auch wieder so Gegenbeispiele. Du hattest mich das beim letzten oder vorletzten Podcast gefragt. Ich fand den Joker-Trailer, habe ich mir nochmal angeschaut, den fand ich cool. Also der hat tatsächlich mir den vernünftig vermarktet. Also das ist auf den freue ich mich, weil der tatsächlich von der Musik, hier wird Jimmy Durants Version von Smile eingesetzt. Das harmoniert halt auch mit dem Tonalitätswechsel, der in dem Trailer vorkommt, sag ich mal. Hm. Und ansonsten hast du ja dieses...
das passt ja auch vom Titeltext halt schon. Smile.
Genau. Ja, genau. Weil es halt auch, ne, das Zentrale ist halt das Lachen, weil man ihn, den Joker halt hier von Joaquin Phoenix gespielt, im Prinzip in jeder Szene lachen sieht.
Da mal etwas lustiger, mal etwas tragischer. Ja.
Genau, und da hat der Trailer tatsächlich das erreicht, was er soll. Hingegen habe ich dann mir mal den Dark Phoenix Trailer angeschaut. Das war dann auch wieder so ein Einheitsbrei.
Und der hat mich so kalt gelassen, ja.
Ja, abgesehen davon, obwohl Jean Grey für mich tatsächlich die interessanteste Figur in dem Franchise ist, aber ich habe das Gefühl, dass der Tod von Mystique hier schon im ersten Trailer komplett verraten wird.
Echt? Boah, ich habe den ein paar Mal gesehen, aber der ist irgendwie, jedes Mal, wenn der kam, habe ich nur gedacht, oh nee, habe ich irgendwie. Ja. Days of Future Past finde ich so einen geilen Film. Ja. Das ist mit die beste Comic-Verfilmung, die es gibt. Und wirklich eine auf einem ganz hohen Niveau. Ja. Und dann kam Apocalypse.
Ja.
Dieser riesen Reinfall. Ja. Und der Film ist der Grund, warum ich auf Dark Phoenix schon keinen Bock mehr habe.
Ja, okay.
Aber apropos Phoenix, nochmal auf den Joker-Trailer zurückzukommen.
Okay, ja.
Ah, von Dark Phoenix zu Joaquin Phoenix. Den Trailer finde ich auch super. Der ist wirklich sehr, sehr stark in Szene gesetzt. Der ist super gemacht, da passt alles.
Ja.
Gutes Timing, Pacing, alles genau. Richtig toll. Ich habe halt immer nur, habe ich ja letztens schon gesagt, ein bisschen die Befürchtung, dass man diese Figur entmystifiziert. Aber ich gehe davon aus, dass das ein sehr guter Film wird.
Werden wir sehen. Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Schauspielerwahl.
Absolut.
Dann gibt es ein Beispiel für einen Film, der jetzt demnächst anläuft, also Ende des Monats. Godzilla. King of the Monsters. Da gibt es jetzt auch mindestens zwei Trailer. Auf jeden Fall zwei Trailer, die ich gesehen habe. Den ersten Trailer und den finalen Trailer. Und das ist für mich tatsächlich ein Riesenunterschied, weil der erste Trailer, der war echt, fand ich sehr gut gelungen.
Mega.
Weil das, da wurde halt nur vieles angeteasert. Du hattest mit der Musik von Claude Debussy, oder ich weiß nicht genau, wie man den französischen Komponisten ausspricht.
Debussy.
Das war harmonisch, das war schön, besonders wenn der Godzilla seinen Strahl da in die Luft abgibt, ne? Seinen Laser da, ja. Wie heißt das?
Mittelstrahl. Nur der Mittelstrahl ist der gesunde.
Das hat so harmoniert zu der Musik, während der finale Trailer, der hat dann einfach mal komplett alle Monster gezeigt, alle Monster in Action gezeigt und verrät dann halt auch noch, welche Bedeutung die Menschen
ja, vor allem haben. Wieder viel zu viel auf die Menschen fokussiert. Also der kriegt ja schon wieder wirklich Krätze am Sack. Das ist, mich nervt das total. Vor allem, das heißt jetzt hier King of the Monsters und so, ne? Und da sind die ganzen Mothra und sind alle da, die verschiedenen Monster und so und Ghidorah. Dann lass doch die Monster mal kämpfen und lass doch mal die ganzen, da wird hier Stranger Things 11 gecastet und so. Ja. Lass doch mal die Leute da raus und lass die Monster mal kämpfen. So nach dem Motto, wie es in dem Teil davor hieß, let them fight.
Ja.
Und dann zeigt's auch mal. Und das reicht auch schon. Ich brauche diese ganzen, das menschliche Drama nicht. Da kann ich mir andere Filme angucken. Da habe ich genug menschliches Drama. Da kann ich ja auf die Arbeit gehen. Da habe ich auch genug Drama.
Ja, das war ja auch schon im ersten, hätte man darauf ja auch schon gerne verzichten können.
Absolut.
Ich würde gerne ein kleines Fazit in einem Zitat von David Lynch ziehen. Er hat gesagt, heutzutage erzählen Filmtrailer schon die ganze Geschichte. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich persönlich möchte am liebsten gar nichts wissen, wenn ich ins Kino gehe. Ich möchte den Film entdecken, in eine andere Welt abtauchen, möglichst schöne Bilder sehen und den Sound genießen. Nur so wird ein Film auch ein Erlebnis. Und diese Aussage würde ich halt zu 100% teilen.
Ja, für diese Worte muss ich dem David Lynch Dank sagen und würde am liebsten auch mit ihm anstoßen. Ja, das ist ja quasi eine Paraphrasierung meiner und deiner Aussagen.
Ja.
Sehr schön. Was ich noch sagen wollte, am heutigen Donnerstag, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird zum ersten Mal, ihr könnt ihn natürlich auch Tage später anhören. Wir haben erstmal die Sache, dass Facebook hier ganz stark die Reichweite einschränkt von YouTube-Links. Das heißt, alle bitte mal auf den YouTube-Kanal gehen, abonnieren und die Glocke bimmeln. Die Glocke betätigen, damit ihr benachrichtigt werdet. Wir haben auch auf Soundcloud mittlerweile einen Kanal. Allerdings, da sind auch schon ein paar Folgen drauf. Allerdings nicht alle. Wir müssen da noch was mit der Kapazität machen. Kommt aber alles noch. Dann könnt ihr das nämlich auch unterwegs besser hören. Und am heutigen Donnerstag ist auch schon längst die neue Deadline-Ausgabe draußen. An dieser Stelle nur mal kurz gesagt. Für Leute, die es noch nicht abonniert haben, könnt ihr euch im gut sortierten Kiosk kaufen. Sonst abonnieren, sind wieder einige Beiträge von mir diesmal dabei und natürlich auch ganz viele andere coole Beiträge von meinen lieben Kollegen. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal sagen. Von dir, Peter, verabschiede ich mich natürlich auch von allen Filmfressen-Zuhörern, von unserer Filmfressen-Familie und freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Ja, dann bleibt mir auch nur noch mich von dir, lieber Manu, und von euch, lieben Zuhörern, zu verabschieden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin fleißig unseren Podcast guckt und gelegentlich Videos bei YouTube guckt. Ja, ich würde sagen, in dem Sinne, bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.